dass unsere Hunde Hunde bleiben dürfen. Dass wir sie nicht zu sehr vermenschlichen, dass wir nicht mit zu hohen Erwartungen kommen, sondern sie genau als das wertschätzen, was sie sind, dass es Hunde sind, die gewisse Rahmungen benötigen und die einen ganz wertvollen Beitrag durch ihre Art, wie sie sind, eben für unsere Arbeit leisten.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute spreche ich mit Hanna Grewe über den Traum vom Therapiebegleithund bzw. vom Pet Dog. Wir erwähnen beides. Hallo Hanna, schön, dass du im Canis Podcast mal wieder zu Gast bist.
Ja, hallo, vielen Dank.
Ich habe Fragen für dich mitgebracht und wir starten direkt mal ein bisschen mit einer, mit der Schwierigkeit rein, mit einer Frage. Sag mal, warum scheitert der Traum vom Therapiebegleithund in der Praxis so häufig? Was würdest du sagen? Oder ist es nur meine Wahrnehmung?
Ja, genau. Ich glaube, wir haben da tatsächlich verschiedene Wahrnehmungen, beziehungsweise die Frage ist halt, an welcher Stelle dieser Traum scheitert. Häufig, was wir erleben, dass die Menschen, die sich für die Arbeit, für die Ausbildung hier bei uns interessieren, die haben ja die Möglichkeit, so ein dreitägiges Seminar vorab zu besuchen, um uns kennenzulernen, um die Arbeit kennenzulernen. Und die kommen tatsächlich in der Regel mit wahnsinnig hohen Erwartungen hierher. Da hängen teilweise ganze Lebensträume natürlich dran. Sie haben sich einen Hund angeschafft, wovon sie lange geträumt haben, haben jetzt endlich die Möglichkeit und möchten oder müssen ihn teilweise eben auch dann mit zur Arbeit nehmen und ihn dort professionell einsetzen. Was wir oder ich eben hier häufig erlebe ist, oder was meine Wahrnehmung ist, dass die Menschen, wo dieser Traum eben zerplatzt, so wie du es gesagt hast, oder diese, das eben scheitert, dass die ja gar nicht erst hier ankommen. Also weil das eben häufig schon vorher passiert. Dass es entweder so ist, dass die für sich selber gesagt haben, das ist viel mehr Arbeit, als ich mir vielleicht vorgestellt habe, oder es sind ganz andere Themen aufgekommen, mit denen ich viel mehr beschäftigt bin, als ich gedacht habe. Oder eben auch in der Hundeschule vielleicht gesagt wird, dass der Hund sich nicht eignet. Da muss man immer genau hinschauen, wer das sagt, wer das sagen kann, ne? Weil natürlich sind das häufig Menschen, die viel Ahnung von den Hunden haben, das sind dann Hundetrainer und Hundetrainerinnen, aber die Frage ist ja auch immer, haben die Hundetrainerinnen auch eine Vorstellung davon, wie so eine Arbeit als Therapiebegleithund tatsächlich aussieht. Also da muss man einfach gut schauen, wer einem das sagt, ob der Hund geeignet ist oder nicht. Genau, und deswegen kommen viele Menschen tatsächlich bei uns sehr verunsichert an. Die sagen, sie möchten unbedingt dieses Ziel verfolgen, dass der Hund ausgebildet wird und sie mit zur Arbeit begleitet und möchten sich aber vielleicht erstmal nur ein Bild der Ausbildung machen und sagen von vornherein schon so, ja, aber jetzt sind wir noch lange gar nicht so weit, das wird noch dauern, aber vielleicht haben wir dann schon mal eine Einschätzung. Und da ist der Hund vielleicht aber auch schon 2 oder 3 Jahre alt. Und da merke ich häufig, dass, glaube ich, die Erwartungen an diese Hunde extrem hoch sind. Und natürlich hat auch das seine Berechtigung, weil das müssen am Ende gut erzogene Hunde sein, die aber ohnehin ja auch gesellschaftstauglich einfach sind. Ich habe natürlich bei der Arbeit noch mal mehr Verantwortungen für andere Menschen auch, die ich auch vor meinem Hund natürlich in irgendeiner Form schützen muss. Also da muss der Hund natürlich gewisse Qualitäten mitbringen. Aber trotzdem neigen Menschen häufig dazu, dass diese Hunde eben durch so einen Perfektionismus eben, dass einem das passieren kann, dass diese Hunde eben auch instrumentalisiert werden dann für die Arbeit, dass so ein bisschen vergessen wird, dass das Wertvolle an dieser Arbeit ist, dass das Hunde sind, die auch die Eigenschaften von Hunden besitzen und dass auch Hunde nicht perfekt funktionieren und auch diese Lebewesen ihre Themen mitbringen können. Und da muss ich natürlich schauen, sind das Themen, die meine Arbeit sprengen und der Traum zerplatzt eben an einer gewissen Stelle. Auch das muss ich mir eingestehen können, dass das passieren kann. Oder sind das Themen, die ich aber vielleicht auch bei meiner Arbeit nutzen kann, weil ich vielleicht mit Menschen arbeite, denen das ähnlich geht, die auch nicht so perfekt funktionieren, wie die Gesellschaft das erwartet und ich das in gewisser Weise spiegeln kann. Und da ist es dann eher die Kunst von uns AusbilderInnen, sage ich jetzt mal, den Halter oder die Halterin einzuschätzen, die ja genauso ausgebildet werden wie der Hund. Also es ist ja nicht nur der Hund, der ausgebildet wird, sondern ja immer das individuelle Mensch-Hund-Team. Das heißt, wir gucken hier an den Auswahltagen, heißen sie hier bei uns, ganz genau hin, was bringt der Hund mit und wie schätzen wir den Menschen ein. Also kann der das erkennen, was vielleicht gewisse Schwierigkeiten sein könnten? Nimmt der Mensch das genauso wahr wie wir und trauen wir dem Halter oder der Halterin eben die notwendigen Kompetenzen zu, die es braucht, um dann eine gute Arbeit leisten zu können. Trotzdem müssen sich diese Schwierigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, die eben viele eventuell daran scheitern lässt, das muss sich natürlich alles in einem gewissen Rahmen aufhalten. Und genau, grundsätzlich gibt es eben nicht nur diesen einen Therapiebegleithund, der so und so aussehen muss, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche, ganz viele verschiedene Arten von KlientInnen, von klein bis groß, von jung bis alt. Und da eben zu schauen, ja, kann ich mir, meinem Hund und dem Klienten das zutrauen, diese Arbeit.
Ich habe natürlich den Blick als Hundetrainerin drauf. Ja. Und bei mir kommen auch nur die Gescheiterten oft an, sozusagen. Also wo es einfach Hunde sind, die sich im Kontakt mit fremden Menschen dermaßen schwer tun, die Aggressionsverhalten zeigen, die verschobenes Beutefangverhalten zeigen und die Menschen dann zum Beispiel in einer Kindereinrichtung arbeiten, wo das dann natürlich einfach gewisse Grenzen hat oder wie du sagst, ja, einen gewissen Rahmen natürlich sprengt. Wenn da einfach keine Grund, so eine Zugänglichkeit zum Hund ist, wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig werden, den da hinzubringen.
Ja, genau. Also es gibt natürlich Ausschlusskriterien, ne? Und das ist die Dinge, die du eben benannt hast, das ist einfach, also am Ende soll kein Mensch irgendwie in Gefahr gebracht werden durch das Verhalten meines Hundes. Und gleichzeitig muss ich auch meinem Hund gegenüber immer fair bleiben können, dass der auch gerne zur Arbeit geht und den Job an meiner Seite gerne macht. Und da muss man auch immer schauen. Und auch wenn der Mensch für sich selber entschieden hat, mein Hund eignet sich nicht und ich das als außenstehende Person vielleicht aber denke und sage, wieso, der macht doch hier einen super Job und ich würde sagen, er eignet sich, dann zählt am Ende trotzdem das Bauchgefühl des Halters oder der Halterin, weil wenn die auch vielleicht für mich von außen, wenn das vielleicht eher so minimale Themen sind, aber für die individuelle Person, also für den Halter oder die Halterin, sind das vielleicht große Themen. Und wenn das so viel Raum im Kopf einnimmt, dann muss ich, ja, dann ist das so und dann ist das ja auch völlig okay. Also man muss natürlich auch die Kapazität haben, ja, diese Arbeit da rein zu investieren und trotzdem immer einen guten Job machen zu können, auch weiterhin als Therapeut oder Therapeutin oder was auch immer.
Du hast ja schon die verschiedenen Arbeitsbereiche angesprochen. Ich würde sagen, wir haben jetzt ganz viele allgemeine Fragen noch, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir erstmal über diese Arbeitsbereiche sprechen, damit wir eben auch zeigen, wie individuell das aussehen kann. Magst du das mal erzählen, was es da so gibt oder vielleicht so mal unterschiedliche Arten, wie die Arbeit ganz konkret aussehen kann, skizzieren?
Ja, also es ist ein wahnsinnig großes Berufsfeld. Das merken wir auch immer hier wieder in unseren Jahrgängen, wie durchmischt das Ganze ist. Und genau, es gibt die klassischen TherapeutInnen-Berufe. Ich sage jetzt mal Ergotherapeutin, PhysiotherapeutIn, PsychotherapeutIn. Also in diesen Berufen kann ich die Hunde sehr gut einsetzen. Und auch da gibt es wieder Unterschiede, ne? Also wie arbeite ich denn als TherapeutIn? Arbeite ich in Einzelsettings? Arbeite ich in Gruppensettings? Arbeite ich mit jungen Menschen, mit Kindern oder mit Erwachsenen? Mit körperlich eingeschränkten Personen oder mit psychisch erkrankten Menschen. Genau, also auch hier sehen wir schon, allein in diesem Bereich gibt es ja wahnsinnig viele Arbeitsbereiche. Und dann geht es aber weiter mit der Jugendhilfe, mit den Kindergärten, mit der Schule. Auch die Schulhunde fallen ja auch mit in diesen Bereich hinein. Und dann ist es auch so, dass selbst wir in jedem Jahrgang immer wieder kleine Überraschungen erleben, sage ich jetzt mal, wie die Menschen ihre Hunde einsetzen wollen. Also auch da kommen …
Zum Beispiel?
Wir haben jetzt im jetzigen Jahrgang tatsächlich einen Bestatter, der seinen Hund als Trauerbegleithund ausbilden lässt. Und da müssen wir immer genau hinschauen, weil wir haben natürlich auch Voraussetzungen, was gewisse Qualifikationen angeht. Also nicht jeder Hundehalter oder jede Hundehalterin kann bei uns die Ausbildung machen. Wir haben schon Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Das ist in der Regel der Abschluss eines medizinischen, sozialen, pädagogischen Berufes. Und trotzdem ist natürlich so zum Beispiel die Arbeit eines Trauerbegleithundes eine sehr wertvolle Arbeit. Und dann schauen wir immer, gibt es Möglichkeiten, dass wir eben auch diese Menschen für die Ausbildung zulassen können. Das beurteilen wir immer sehr individuell. Aber so kommen eben auch immer wieder mal Anfragen rein, von denen wir vielleicht vorher gar nicht wussten, dass es das so gibt, und uns aber auch schon dafür auch begeistern natürlich.
Hast du ein Beispiel, was nicht zugelassen wurde oder was nicht ging?
Also wir hatten natürlich schon Menschen, die wir auch aufgrund ihrer Profession ablehnen mussten, weil wir da natürlich einfach auch Grenzen haben und auch Grenzen haben müssen, um unsere Qualität auch zu bewahren, ne, weil wir da auch großen Wert drauf legen. Aber ich kann jetzt tatsächlich kein konkretes Beispiel nennen, wo wir sagen, das geht
Kannst
nicht.
Kannst du also eins erfinden, was nicht gehen würde?
Also ich sage jetzt mal, nicht geht, ist ganz klassisch. Ich habe Lust an der Arbeit, ich möchte mich neu erfinden. Ich bin vielleicht aufgrund eines Ereignisses arbeitsunfähig in meinem Arbeitsbereich, möchte jetzt mich neu erfinden und liebe die Arbeit mit Tieren und Menschen und möchte jetzt gerne Therapiebegleithunde einsetzen. Dann sagen wir ganz klar, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also da gehört schon Fachwissen einfach dazu. Da legen wir auch in der Ausbildung sehr großen Wert darauf, dass alles, was wir in der Praxis machen, einen theoretischen Hintergrund hat. Dass da sehr viel mehr dahinter steckt, als man vielleicht manchmal von außen bei dieser Arbeit vermutet. Und das ist auch wichtig, damit das eben nicht, ich sage jetzt mal, belächelt wird oder von außen den Eindruck macht, Hauptsache ich kann einen Hund halten und darf den mit zur Arbeit bringen, sondern dass da wirklich auch Arbeit und Qualität dahinter steckt.
Was müssen denn Hunde in der Arbeit konkret können und mitbringen oder lernen?
Also auch hier haben wir eben schon gemerkt, wie umfassend dieser ganze Bereich ist, und da muss ich wirklich ganz konkret auf mich und meinen Arbeitsbereich schauen. Also arbeite ich in einem Berufsfeld, zum Beispiel im Kindergarten mit vielen Kindern, und ich möchte, dass mein Hund gezielt eingesetzt wird in gewissen Situationen, wo es aber durchaus wuselig und laut sein kann, wo es Kinder gibt, die sich einfach altersbedingt natürlich noch nicht an alle Regeln halten können, wo es auch mal zu unvorhersehbaren Ereignissen kommen kann, dann brauche ich natürlich einen Hund, der eine gewisse Robustheit mitbringt, der das aushalten kann, der vielleicht auch tatsächlich körperlich robust ist, weil es vielleicht Kinder sind, die noch nicht ganz koordiniert sind und mal stolpern und mal reflexartig zum Hund greifen.
Es wäre schlecht, wenn er sich erschreckt, wenn ein Becher runterfällt.
Ja, genau. Das ist ein Beispiel. Das heißt, da macht es Sinn, wenn ich einen Hund habe, der genau robust ist, der stabil ist, der nicht schreckhaft ist und auf den ich mich vielleicht auch in gewissermaßen so ein bisschen verlassen kann, dass er so eine Art Ruhepol darstellt, der auch schlafen kann, wenn es mal laut ist, der auch hier in der Lage ist, sich zurückzuziehen und die Pausen, für die ich natürlich sorgen muss, aber auch ja, der da einfach zu in der Lage ist. Und gleichzeitig kann es aber Sinn machen, dass ich einen Hund habe, wenn ich im Einzelsetting arbeite, vielleicht eher mit Menschen mit einer depressiven Grundstimmung. Da macht vielleicht ein Hund Sinn, der eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, eine Freude, eine Energie in den Alltag bringt. Und da kann ich durchaus auch mal einen Hund haben, der vielleicht auf gewisse Bewegungsreize reagiert, was im Kindergarten aber total fehl am Platz wäre. Aber im Einzelsetting mit einem erwachsenen Menschen erstmal keine Rolle spielt, weil da keine großartige Bewegung stattfindet. Also da macht es einfach schon deutlich, wie unterschiedlich dieser Einsatz eben aussehen kann. Und das macht es natürlich teilweise auch sehr herausfordernd, da eine pauschale Eignung oder Nichteignung zu benennen. Also da muss man immer sehr individuell auf das Mensch-Hund-Team und dessen Arbeitsbereich gucken. Und trotzdem übergeordnet kann man natürlich sagen, sollte ein Therapiebegleithund Freude am Kontakt mit Menschen haben. Und in gewisser Weise auch Lust haben, mit fremden Menschen, also nicht mit dem eigenen Menschen, sondern mit anderen Menschen zu interagieren. Es gibt auch viele Hunde, von denen ich vielleicht erstmal denke, dass als Halter oder Halterin, dass der sich eignet, mein Hund, weil er ja total gerne sich von mir anfassen lässt, Menschen gegenüber freundlich ist, mit mir total gerne Kunststücke macht und interagiert. Ich aber merke, sobald ein anderer Mensch etwas von ihm möchte und ich daneben sitze, der Hund nicht dazu in der Lage ist. Und das ist eben das Wichtige, dass obwohl ich neben meinem Hund bin, er trotzdem Lust hat, auch mit anderen Menschen was zu machen. Und das ist eben häufig das, was so ein bisschen vergessen wird und dass viele Hunde erst lernen müssen, mit anderen Menschen zu arbeiten, wenn ich als Halter oder Halterin daneben stehe. Und sie nicht immer wieder auf mich gucken. Natürlich macht es Sinn, dass sie sich zu gewissen Zeitpunkten rückversichern und auch immer mal hinterfragen, ist das jetzt okay? Und ich dann aber schnell sagen kann, ja, ist okay und du darfst. Und die sich dann auch voll auf den anderen Menschen einlassen können. Genau, aber auch hier wieder auf den Arbeitsbereich schauen, das müssen nicht alle Hunde können. Aber grundsätzlich macht es das natürlich wesentlich leichter in der Arbeit.
Und es müssen auch nicht alle Tricks können, oder? Also in was für Arbeitsbereichen Nein. ist es zum Beispiel wertvoll, wenn Hunde so Tricks machen können oder apportieren können oder solche Geschichten?
Genau, da legen wir auch allgemein in der Ausbildung viel Wert drauf, dass das eben nicht dieses klassische Bild eines Therapiebegleithundes ist, ne? Dass der Hund verschiedene Tricks können muss und super perfekt alles ausüben muss, sondern dass ich ganz klar auch hier gucke, was habe ich denn für einen Hund und hat der Freude daran. Und wenn ich einen Hund habe, der Freude daran hat, dann ist das super, weil dann kann ich das extrem gut nutzen in vielen Bereichen. Aber auch hier muss ich immer schauen, macht es auch Sinn, meinen Hund so einzusetzen? Im Kindergarten, wenn mein Hund ein paar Tricks kann, zur Aufmunterung, zur Einleitung einer Einheit oder wie auch immer, ist das super, wenn der Hund in der Schule das Federmäppchen apportieren kann und einfach so ein bisschen Freude dadurch und Spaß in den Alltag bringt, ist das toll. Genau, also es macht nicht immer Sinn, dass Hunde, oder Hunde müssen nicht immer Tricks können. Ich muss das auch hier immer individuell auf die jeweilige Situation, auch auf meinen Arbeitsbereich und auch auf den Menschen, der da vor mir sitzt, einstellen sozusagen. Dann kann es eben auch mal sein, wenn da vielleicht ganz klassisches Bild eines erwachsenen Mannes, der vielleicht eine körperliche Einschränkung hat, sein kann, dass ich das Ganze durch verschiedene Tricks, die ich dann in dem Moment mit meinem Hund anwende, auch ins lächerliche Ziel. Also dass diese Arbeit vielleicht nicht so einen professionellen Eindruck macht, wie ich das eigentlich möchte. Das heißt, ich muss immer schauen, macht es Sinn, dass ich mit meinem Hund, mit diesem Klienten, der gerade vor mir sitzt, auch wirklich in die Arbeit mit Tricks gehe. Das kann super sinnvoll sein mit Kindern oder auch mit erwachsenen Menschen, aber ich muss immer schauen, wer sitzt da vor mir und was braucht der Mensch und welches Ziel verfolge ich und wie ernst kann der mich und meinen Hund in meine Arbeit nehmen.
Wenn ich jetzt den Hund benutze, sozusagen nur als Türöffner, das heißt, der ist einfach nur mit dabei, also keine Ahnung, zum Beispiel Therapeutin in einem Einzelsetting und der Hund liegt zu 95% der Zeit einfach in der Mitte und manchmal bewegt er sich, lockert vielleicht dadurch die Stimmung auf oder so. Brauche ich dann eine ganze therapiebegleitende Ausbildung trotzdem?
Ja, weil im besten Falle kann ich den Hund vielleicht doch auch spontan immer noch mal anderweitig nutzen, weil sich das irgendwie aus meiner Arbeit so spontan ergibt. Und dann gibt es natürlich auch den Hintergrund zum Beispiel der Versicherung, ne? Also im Falle, also angenommen, ich habe eine eigene Praxis, ich bin vielleicht Psychologin und mein Hund ist mit in der Praxis und auch wenn mein Hund da nur liegt, kann es ja trotzdem im schlimmsten Fall dazu kommen, dass der Patient, der heute da ist, stolpert über meinen Hund, ist irgendwie unglücklich passiert und dann sagt irgendwann die Versicherung, ja, wieso ist denn dein Hund bei Ihnen in den Praxisräumen? Und wenn ich dann sagen kann, dass dieser Hund eine Funktion hat, weil er Therapiebegleithund ist, wir eine Ausbildung gemacht haben, in der es auch um das Thema Recht, Versicherung, Unfallverhütung und so weiter geht, bin ich einfach besser abgesichert, als wenn der Hund als mein Privathund da ist. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und der andere Punkt ist ja auch, dass in der Ausbildung zum Beispiel ganz viel auch Thema Körpersprache ist, Stresssignale des Hundes. Und auch wenn mein Hund scheinbar nur im Raum liegt, kann es ja zu sehr großen Emotionen kommen. Dann hat der Hund zwar keinen gezielten Auftrag, aber das wissen wir ja nun mittlerweile alle, dass auch Hunde auf Emotionen reagieren und genau deshalb sind sie auch so wertvoll für diese Arbeit, aber auch das für einige Hunde eine ziemlich große Belastung sein kann und auch da muss ich meinen Hund besonders gut im Blick haben, um zu wissen, wie lange kann mein Hund das hier denn gerade tragen und aushalten, woran erkenne ich das und dafür muss ich einfach ausgebildet sein, um das auch gut rechtfertigen zu können, dass der Hund dort anwesend ist.
Was würdest du denn sagen, unterscheidet eine gute Ausbildung vom Therapiebegleithund zu einer eher unzureichenden oder sogar vielleicht problematischen? Also der Markt ist groß, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, ganz unterschiedliche Anbieter. Wie kann ich denn rausfinden, wenn ich daran interessiert bin, wo ich wirklich etwas Professionelles bekomme, was mich da gut vorbereitet und gut mitnimmt auf diese Reise?
Das ist tatsächlich, glaube ich, wenn man neu in dieser Welt ist, wirklich ganz schön schwer, sich darin zurechtzufinden. Ich würde, glaube ich, zunächst damit, also wenn wir jetzt mal sagen, so die Klassiker, die für mich persönlich raus wären, reine Online-Ausbildung ist
direkt raus.
Ist schon mal direkt raus. Ja. Genau. Reine Praxisausbildungen sind für mich auch direkt raus. Also für mich muss Theorie und Praxis beides in einem ausgewogenen Verhältnis vorhanden sein. Dann muss es von der Dauer hinkommen, das heißt Crashkurse an einem Wochenende raus. So, wenn ich die schon mal alle aussortiert habe, dann gibt es immer noch ganz schön viele Institute und Ausbildungen, die da auf dem Markt sind. Und dann muss ich eben anfangen zu schauen. Ich würde dann damit beginnen zu gucken, wie arbeiten die Menschen dort mit Mensch und Hund. Also auch welche Trainingsmethoden verwenden die denn? Sind das Methoden, auf die ich mich einlassen kann, die mir zusagen, die mir vielleicht vertraut sind durch mein Hundetraining, was ich schon mache? Weil auch hier ist der Markt einfach sehr breit aufgestellt, wie Hunde trainiert werden. Das heißt, da würde ich mich zunächst schon mal dran orientieren. Das heißt, das Ganze wird schon mal ein bisschen kleiner, das Feld der Möglichkeiten.
Da kann man ja vielleicht sagen, von unserer Haltung, wenn ihr unseren Podcast schon ein paar Mal gehört habt, dann wisst ihr, dass wir jetzt nicht so die größten Fans von so Extremen sind, ne? Wo man alles nur über sehr viel Dressur und Kekse macht oder so, auch wenn das super wichtig in dem Bereich natürlich ist, ne? Dass da viel über Anlernen passiert und so weiter. Aber wenn jegliche Konflikte nur über Ablenken, Umlenken gelöst werden und der Hund immer der heilige Gral ist, gottesgleich, und die Menschen immer alles nur falsch machen und die Blöden sind, dann ist das ein Extrem, was wahrscheinlich auch in der Szene vielleicht schwierig werden könnte. Oder schwierig werden könnte.
Ja, auf jeden
könnte.
Fall. Ja,
genau. Schwierig Erziehung ist.
Ja, und auch wenn es dann darum geht, der Therapeut auf vier Pfoten und so, ne? Also da denke ich immer, das sind immer für mich Dinge, passt nicht.
Warum der Therapeut auf vier Pfoten? Was steckt dahinter für dich?
Also für mich steckt dahinter, dass dem Hund Qualitäten zugesprochen werden, die er nicht hat, dass er vermenschlicht wird. Am Ende ist es mir immer sehr wichtig, dass die Profession bei uns Menschen bleibt. Wir sind die Therapeuten, Therapeutinnen, und der Hund ist der Hund und deswegen ist er so wertvoll als Ergänzung. Aber ich müsste auch jederzeit ohne Hund in der Lage sein, meinen Job gut zu machen, weiterhin. Und wie gesagt, ich arbeite selber unglaublich gerne mit Hunden, aber eben weil sie Hunde sind und diese Eigenschaften mitbringen. Und das finde ich immer ganz wichtig einfach. Genau. Und wenn wir uns dann eben entschieden haben, für welche Trainingsmethode oder wo wir so dahinter stehen, dann finde ich es wichtig, dass man auch auf die DozentInnen schaut. Ich finde es gut, wenn es mehrere DozentInnen gibt mit verschiedenen Professionen, weil auch hier ja verschiedene Dinge gelehrt werden. Also ob es jetzt das Hundetraining ist, was auf jeden Fall eine Rolle in dieser Arbeit spielt. Natürlich muss mein Hund einen gewissen Trainingsstand haben, wenn ich mit dieser Arbeit oder auch mit dieser Ausbildung beginne. Trotzdem geht es, wie du eben ja auch schon sagtest, auch viel ums Anlernen, neue Dinge lernen, Dinge noch präziser umsetzen zu können. Also das heißt, es muss auf jeden Fall eine ausgebildete Hundetrainerin oder ausgebildeter Hundetrainer im Dozententeam vorhanden sein, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig eben auch die andere Seite, das heißt, ein Mensch aus dem sozialen Bereich, der weiß, wie man die Hunde dort professionell einsetzt. Genau, welche praktischen Beispiele es gibt, die Hunde dort einzusetzen. Ich muss ja auch mit einem gewissen Handwerkszeug aus dieser Ausbildung rausgehen. Und wenn man nie in diesem sozialen Bereich gearbeitet hat, dann ist es eben schwierig, da eine Idee von zu haben, wie man den Hund überhaupt praktisch einsetzen kann. Genau, und dann kann man eben noch schauen, welche Inhalte kommen noch in der Ausbildung vor. Also worauf lege ich auch Wert? Genau, also bei uns ist es ja dann zum Beispiel die Körpersprache des Hundes, die Stresssignale zu erkennen. Und dafür haben dann auch wir ja Iris zum Beispiel in dem Dozententeam mit drin. Also dass jeder so seine Qualitäten und Professionen eben mitbringt und sich somit ein großes Ganzes ergibt, um wirklich eine fundierte Ausbildung anbieten zu können.
Also es überschneiden sich ja auch wahrscheinlich gewisse Aspekte der KNS-HundetrainerInnen-Ausbildung mit der Therapie-Begleithunde-Pet-Dog-Ausbildung.
Ja, auf jeden Fall. Genau, da gibt es Überschneidungen der Inhalte und das ist auch gut so. Und gerade in dem Bereich Körpersprache, Kommunikation, Mensch, Hund.
Das wahrscheinlich auch, wie der Hund lernt oder so, wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen.
Ja, genau. Das Lernverhalten ist dann natürlich komprimierter als für die HundetrainerInnen, aber trotzdem findet es auf jeden Fall genug Raum in der Ausbildung. Genau, dann schaue ich natürlich, wie teuer das Ganze ist. Auch hier kann man natürlich nicht sagen, so und so teuer muss das sein oder teurer darf es nicht sein, aber ich muss schon schauen, vielleicht ist es dann die gute Mitte, weil Qualität kostet einfach. ich muss es mir trotzdem natürlich auch ja, irgendwie guten Gewissens leisten können. Aber dass man auch hier schaut, dass es vielleicht nicht die günstigste Ausbildung unbedingt ist, dass man sich das vielleicht auch so ein bisschen anschaut, wo findet das Ganze statt, wie viele Menschen sind eben involviert und genau, kann ich das auch gut leisten von der Entfernung her? Es ist ein Aufwand, ne, der dazugehört. Es sind Wochenenden oder bei manchen Ausbildungen, unter anderem uns, eben auch mal Wochentage, die dafür draufgehen. Eventuell muss ich Urlaub nehmen, An- und Abreise planen. Passt es in mein jetziges Leben rein? Habe ich da genug Kapazitäten für? Das sind so die Dinge, wo ich drauf achten würde.
Mhm. Wie sieht es so in der Praxis aus? Also wie kann man sich da so Praxisstunden bei Karnes vorstellen bei euch?
Genau, also die Praxis geht bei uns so los, dass wir schauen, was muss der Hund für die Arbeit können. Da gibt es bei uns einmal Dinge, die sind festgelegt, die legen wir fest, was quasi auch für die praktische Abschlussprüfung notwendig ist, was eigentlich in jedem Arbeitsbereich Sinn macht. Das ist zum Beispiel, einen Hund auf Kommando auf eine bestimmte Decke zu schicken. Die Decke ist kann ein Pausenort sein, kann ein Signal für den Hund sein, wenn ich ihn mal schnell in Krise vielleicht, ich sage jetzt mal, aus dem Weg schicken muss, dann habe ich ein Kommando und der Hund weiß sofort, wo er hin muss. Gleichzeitig kann das auch für Klienten, Klientinnen eine Sicherheit darstellen, wenn die auch gewisse Unsicherheiten mal haben gegenüber Hunden, dass der Hund verlässlich dort auf seiner Decke liegt und klar ist, er darf erst aufstehen, wenn ich das sage. Einfach um dem Klienten eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Das heißt, das ist zum Beispiel ein praktischer Inhalt, da beginnen wir gleich am ersten Modul mit und das begleitet uns dann so durch die ganze Ausbildung, dass wir das immer wieder aufgreifen und verfeinern. Dann gibt es Tricks, die eingeübt werden können. Da gucke ich ganz klar auf die Stärken und Ressourcen meines Hundes und auch auf meinen Arbeitsbereich, was kann ich gebrauchen. Zum Beispiel ist eine Sache Apportieren. Möchte ich meinem Hund das Apportieren beibringen, weil ich das für meinen Arbeitsbereich gut gebrauchen kann? Dann macht es in der Regel aber Sinn, wenn ich auch einen Hund habe, der das auch gerne macht. Also wir setzen das nicht voraus, wenn klar ist, dass der Hund da überhaupt keine Freude dran hat. Oder der Mensch sich total daran abrackern muss, bis das endlich funktioniert. Also da sollten beide Parteien Spaß dran haben. Genau, aber da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Inhalte, die da Raum finden. Uns ist wichtig, dass wenn es um grundlegende Erziehungsthemen gibt, dass die in der Ausbildung keinen Raum finden. Sie finden immer Raum, dass wir als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Fragen dürfen immer gestellt werden. Und wenn wir Zeit dafür haben, versuchen wir sie auch immer zu beantworten. Aber auch hier wissen wir ja nun, dass es keine pauschalen Trainingstipps gibt, die wir mal so spontan in einer großen Gruppe, also mehr oder weniger groß, ansprechen können. Das heißt, gewisse Themen setzen wir voraus, dass sie funktionieren, beziehungsweise würden dann auch ein Einzeltraining anbieten oder auf die jeweilige Hundeschule verweisen. Das sind, was sind denn da so die Klassiker? Leinführigkeit ist tatsächlich ein Klassiker. Hundebegegnungen, Jagen. All das sind Themen, die bei uns keinen Raum finden, weil das würde einfach ja, die Ausbildung sprengen. Trotzdem, wie gesagt, stehen wir immer zur Verfügung, was Fragen und Anliegen angeht. Und dann haben wir aber auch noch einen reinen Praxistag in der Ausbildung. Und da gucken wir ganz individuell auf das jeweilige Mensch-Hund-Team. Wo stehen sie gerade und welche Schwierigkeiten sind bis dahin aufgetreten? Da haben wir wirklich einen ganzen Tag Zeit, auch um uns mal mit ein bisschen mehr als den Inhalten zu beschäftigen, je nachdem, was die Menschen so mitbringen an Anliegen, Wünschen und Themen. Und dann geht es aber in erster Linie wirklich ganz viel um Spaß mit dem Hund in der Arbeit, um Einblicke in die Arbeit. Wir haben dann später, wir nennen das immer Blockwoche, das ist ein 5-tägiges Modul, wo es wirklich um gezielte Praxiseinsätze geht. Das heißt, da bauen wir wirklich, also gestalten wir Einheiten. Der Hund wird wirklich eingesetzt wie bei der Arbeit. Wir gucken uns das dann als Dozentinnen an und genau, also da geht es wirklich um die individuelle Arbeit und das bringt immer richtig viel Spaß.
Ich kriege auch Lust. Ich habe keinen Hund, den ich dafür einsetzen könnte und ich habe auch keinen Beruf, wo ich ihn einsetzen kann, aber ich kriege Lust, das trotzdem zu tun.
Ja, es macht auch uns jedes Mal wieder Spaß, weil auch wir immer wieder neue Einblicke in die Arbeit, in die verschiedenen Settings bekommen, neue Ideen bekommen, alle voneinander lernen, gemeinsam draufschauen. Das ist wirklich immer, ja, ich freue mich da jedes Mal wieder drauf.
Als letzte Frage, jetzt so für die Zukunft der Therapiebegleithunde, der Pet Dogs, der Ausbildung dahin. Was wünschst du dir für den Umgang mit den Hunden, für Erkenntnisse oder wo es so hingehen soll, in welche Richtung in der Szene?
Ja, ich habe das vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass ich mir wirklich wünsche, dass unsere Hunde Hunde bleiben dürfen. Dass wir sie nicht zu sehr vermenschlichen, dass wir nicht mit zu hohen Erwartungen kommen, sondern sie genau als das wertschätzen, was sie sind, dass es Hunde sind, die gewisse Rahmungen benötigen und die einen ganz wertvollen Beitrag durch ihre Art, wie sie sind, eben für unsere Arbeit leisten. Genau, und gleichzeitig, dass auch wir nicht vergessen, was ihre Bedürfnisse sind. Also, dass natürlich auch der Hund Bedürfnisse hat, die ich selbstverständlicherweise zu berücksichtigen habe. Und auch hier, dass Hunde nicht verheizt werden in dieser Arbeit. Also wirklich zu gucken, was kann mein Hund leisten? Werde ich ihm noch gerecht als Hund? Werde ich mir noch gerecht, wenn ich meinen Hund zur Arbeit nehme? Also bin auch ich arbeitsfähig, gut arbeitsfähig, wenn ich meinen Hund dabei habe? Und wie immer wünsche ich mir auch irgendwie, dass wir als Menschen miteinander tolerant sind. Also, dass es verschiedene Wege gibt, verschiedene Arbeitswege. Genau, dass wir uns da auch in gewisser Weise akzeptieren und im besten Falle irgendwie am Ende alle zusammenkommen.
Sehr schön. Das sind doch gekaufte Schlussworte, nehme ich.
Okay, gut.
Ja, dann danke, Hanna, für das Interview. Noch als letzte Frage. Wie kann man denn jetzt, wenn man sagt, man möchte diese oder man ist interessiert an dieser Ausbildung, die du anbietest, wie kann man denn da in Kontakt kommen oder rausfinden, was sind da die ersten Schritte?
Ja, ihr findet auf unserer Homepage die Rubrik der Ausbildung für die Therapie Begleithunde oder Pet Dogs. Und dann gibt es eine Einführungsveranstaltung, die heißt Mein Hund und ich, die Auswahltage. Und dort kann man sich zum einen natürlich erstmal belesen über die Inhalte der Veranstaltung und auch der Ausbildung. Und zum anderen kann man sich bei dieser Veranstaltung einen Einblick machen. Das heißt, die Veranstaltung ist unverbindlich, aber auch voraussetzend. Das heißt, sowohl ihr könnt euch einen Einblick über uns und unsere Arbeit machen, als auch wir über euch und euren Hund und dann im Anschluss entscheiden, ob ihr die Ausbildung machen möchtet oder nicht. Und ansonsten findet ihr alle Informationen auf der Homepage.
Okay, cool. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Mittag und
danke.
Wir hören uns.
Dir auch, das machen wir.
Mach's gut, bis dann.
Du Ciao. Auch, bis dann. Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Therapiebegleithund bzw. Pet Dog. Wenn euch jetzt die Ausbildung dazu interessiert, die Auswahltage 2026 finden vom 13.03. bis zum 15.03. statt und vom 19.06. bis zum 21.06. Und wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos und mich findet ihr unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!